Ich bin ein bisschen höflich, gell? Ich habe mir auch gedacht, vielleicht sollte ich mir ein Beispiel nehmen am christlich-bürgerlichen Wortschatz von Ronald Pofalla. Da ist er heute, ich sage, hey, was wollten ihr schon wieder da? Kann eure Hackfressen nicht mehr sehen? Nein, nein, das Thema ist vom Tisch. Pofalla hat sich entschuldigt. In der Bild-Zeitung ist erledigt. Dabei fiel ganz unter den Tisch, was der eigentliche Skandal war, was der Kanzleramtsminister Pofalla zum Grundgesetz gesagt hat. Ach, hör mir doch mit der Scheiße auf. Hat man da eigentlich irgendwas von seiner Chefin dazu gehört? Nee, ne? Die macht wieder das, was sie am besten kann, sich totstellen. Ja, raten einem ja auch immer Jäger im Wald, wenn man dort einem Bären begegnet, hinlegen und sich totstellen. Scheinbar laufen viele Bären im Kanzleramt in Berlin rum.
Komfort Nummer 296, Guttenbock. Hallo und herzlich willkommen zum 296. Komfort, den ich am heutigen kalten, jetzt gerade nieseligen, aber immer noch nicht stürmischen Freitag, dem 16. Dezember 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:29.
Jawohl. Und das Intro kommt aus der 45. Neues aus der Anstaltssendung. Pofalla. Aber ja, der Titel nebenbei erklärt sich in Teil, lasst mich lügen, 1. Genau. Den ich heute mal ein bisschen woanders aufnehmen musste, weil die U-Bahn mich nicht dahin gefahren hat, wo ich hin wollte. Deswegen bin ich auch so früh schon wieder fertig. Wundert mich gerade ein bisschen. Aber was ihr hier auf die Ohren kriegt, ist ansonsten wieder die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen zum Space und auch der Mafia. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann... Teil 3, die Technik-Ecke, Miet, Tech, Space, Mafia und mehr. 4 Grad, angeblich Broken Cloud Sieger, das kann ich aber immer noch nicht bestätigen. Chillige Greetings. Die 4 Grad Windchillen wie 1 Grad, Comfort Level wie 0 Grad und der Wind macht 22 bis, ich glaube, 33 waren es km/h aus dem East. Und es tröpfelt ein bisschen. Solange es nicht mehr wird, ist mir das aber egal. Ping-Ping-Schuhe. So, da hätten wir dann als erstes mal die Fanboy-Ecke, die damit losgeht, dass das eingetreten ist, was ich im letzten Podcast ja schon angedeutet hatte. Wobei der jetzt veröffentlichungsmäßig noch gar nicht raus ist. Aber hey, nämlich Motorola hat ein einstweiliges, vorläufiges Gericht vor dem Gerichtsurteil vor dem Landgericht Mannheim erwirken können. Und zwar könnte es mit diesem Urteil bzw. dieser einstweiligen Verfügung den Verkauf von iPhones und iPads in Deutschland stoppen. Da müsste allerdings Motorola erst eine Sicherheitsleistung hinterlegen, die nämlich dafür da ist, für den Fall, dass in einer Folgeinstanz Apple ein positives Gerichtsurteil erwirken würde, dass entsprechend entgangenen Gewinne von Apple kompensiert werden könnten. Und zwar gibt es da irgendwie ein GPRS-Datenfunkstandard-Patent, was Motorola hält, wo Motorola der Meinung ist, dass Apple das nicht sauber lizenziert hätte und eben jetzt ein Gericht, zumindest auf dem einstweiligen Verfahrensweg, sich dieser Meinung angeschlossen hätte. So, das ist jetzt erstmal, solange wie Motorola das einstweilige Dings nicht durchsetzt, kein Problem für Apple, aber richtig schön geht es natürlich auch anders. Na, mal ganz davon abgesehen, dass von den Patentstreitigkeiten letztlich wieder keiner gewinnt. Aber wann hat denn mal von Patentstreitigkeiten jemand was gewonnen? Naja, okay, als I4i Microsoft in die Knie gezwungen hat, das war lustig. Aber laut dem Urteilstext wird Apple untersagt, Geräte anzubieten und zu liefern, in denen ein bestimmtes Verfahren zum Einsatz kommt. Gegen eine Sicherheitsleistung von 100 Millionen Euro kann Motorola das Urteil dennoch vollstrecken. Demnach vollstrecken. Ist vom letzten Freitag und wie gesagt, diese Sicherheitsleistung, die ist halt dafür da. Da hatte Apple auch irgendwie versucht, vorher die nochmal heftig nach oben zu schrauben. Und jetzt haben wir also eine Situation, wo Motorola, Klammer auf Google, Klammer zu, gegen Apple was in der Hand hat, denen wirklich schaden zu können. Was sie aber, soweit ich weiß, halt bisher noch nicht eingesetzt haben. Das Ganze gibt es auch noch von Heise. Der US-Handy-Hersteller Motorola Mobility hat Apple im Streit um ein Mobilfunkpatent eine schwere Niederlage beigebracht. Das Landgericht Mannheim entschied im Urteil vom heutigen Freitag, dass Apple mit seinen modifizierten Produkten mit seinen mobilfunktauglichen Produkten ein GPS-Patent von Motorola verletzt. Demnach darf Apple das iPhone und das iPad und die iPad-Modelle mit UMTS nicht mehr in Deutschland in Verkehr bringen. Der Hersteller hat umgehend weitere rechtliche Schritte angekündigt und sieht das Weihnachtsgeschäft in Deutschland trotz des Urteils nicht gefährdet. In der Auseinandersetzung geht es um das europäische Patent Nummer Quietschpeng, das ein Datenübertragungsverfahren in Mobilfunknetzen beschreibt. Die Technik ist zentraler Bestandteil des GSM-Mobilfunkstandards GPRS für Datenübertragung. Bei zu einem Standard gehörenden Patenten verpflichten sich beide Patentinhaber in der Regel Lizenzen für die Nutzung der geschützten Technik zu fairen Bedingungen zu erteilen. Fair, reasonable and non-discriminatory. Verrannt. Apple bestreitete die Patentverletzung nicht und hatte Motorola Mobility im Vorfeld auch ein Lizenzangebot unterbreitet. Dies hatte Motorola allerdings abgelehnt. Zu Recht, wie die Mannheimer Richter befanden. Apple hatte sich in den angebotenen Lizenzbedingungen ausbedungen. Im Falle einer über die Lizenzgebühren hinausgehenden rückwirkenden Schadensersatzforderung Motorolas weiter die Nichtigkeitserklärung des Patents zu betreiben. Blablub. Also da geht es jetzt nicht so sehr um das Patent als solches, sondern um das Angebot, was Apple gemacht hat, um die Lizenz zu erwerben. Oder anders ausgedrückt, ups. So, und also Motorola hätte dem dann nicht zustimmen müssen, befand das Gericht. Apple verhalte sich widersprüchlich. Der Hersteller könne nicht einerseits das Patent mit einem Lizenzangebot für die Zukunft anerkennen und es andererseits für eventuelle Schadensersatzansprüche aus der Vergangenheit für nichtig erklären lassen wollen. Zudem hält es das Gericht für nicht in hohem Maß wahrscheinlich, dass die laufende Nichtigkeitsklage Erfolg haben werde. So, plus Apple hätte dann auch nicht eine Lizenz von irgendeinem Teilelieferanten, weil die sowieso nicht gelten würde, bla und so weiter. Also die ganze Geschichte könnte, wenn Motorola das Ding durchsetzt, für Apple richtig schmerzhaft werden. Und wie gesagt, bisher habe ich nicht davon gehört, dass Motorola sich darum bemüht hätte. Das reicht denen wohl erstmal, Apple an den Eiern zu haben und noch nicht ernsthaft zuzudrücken. Plus für den Fall, dass sie zudrücken, könnte ihnen halt auch passieren, dass wenn dann ein höheres Gericht da irgendwie was Negatives für sie befinden würde, sie dann umgekehrt schmerzhafte Zahlungen auferlegt bekommen könnten. Aber ja, so, dann gibt's Gerüchte für die nächste Generation iPad, die irgendwie zwischen Mitte März und Mitte April nächstes Jahr rauskommen könnten. Hat dann DigiTimes zusammengerüchtet. Was alles irgendwie in die Kategorie, ja, nun warte doch mal ab, für mich reinfällt. Das ist also, das 3-Pad ist jetzt ja das Ding, wo die Gerüchterstatter jetzt alle meinen, das hätte ein Retina-Display. Also ein doppelt so hoch je Richtung in Pixelanzahl und also vierfache Auflösung Display. Ja, mei, warten wir es doch einfach mal ab. Und ja, also DigiTimes, die sind ja ohnehin berühmt dafür, dass sie mal völlig daneben greifen bei Apple-Gerüchten und mal ziemlich genau treffen. Dafür aber die Zuliefererindustrie ganz gut im Blick hätten. So, dann gibt's eine Mac-App-Store-Zahl. Apple hat nämlich heute am 12., das war Montag, bekannt gegeben, dass in weniger als einem Jahr mehr als 100 Millionen Apps aus dem Mac-App-Store heruntergeladen worden sind. Mit tausenden kostenlosen und pflichtigen Apps bringt der Mac-App-Store die Erfahrung der App Store auf den Mac, bla 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 bla. Also 100 Millionen und da sind nicht drinne Laien und andere Kleinigkeiten. Also wenn man da wirklich alles mitzählen würde, dann wären die 100 Millionen wohl schon deutlicher überschritten. Aber ja. Bei den 500.000 Apps und 18 Milliarden Downloads handelt es sich um eine laut Apple Deutschland um rein um iOS App Store Zahlen auch noch. Also auch iOS haben sie dann da irgendwie gigantische Zahlen. So, dann ist iOS 5.1 Beta 2 am Montagabend rausgekommen und das eine neue Feature, was irgendwie angeblich in den Release Notes drin steht, aus dem Boy Genius Report als erstes zitiert hatte und alle anderen dann nur noch diesen Ausschnitt rausgeholt haben. New! Photos taken using iOS 5.1 can be deleted from PhotoStream on your device and will be removed automatically from PhotoStream on your other iOS 5.1 devices. Older photos can be manually deleted from your iOS 5.1 devices. Oder anders ausgedrückt, jetzt kommt eine Funktion bei PhotoStream rein, die bisher schmerzhaft vermisst wurde. Man kann nämlich auch ein einzelnes Foto noch wieder rausholen. Bisher war es so, wenn man irgendwie ein Foto geknipst hatte, was eigentlich gar nicht für andere iOS-Devices gedacht gewesen wäre. Also wenn man zum Beispiel irgendwie die ganze Familie einen Apple-Account teilt, dann könnte es so manche Bilder geben, die nicht auf andere Geräte gehören. Und wenn man die dann irgendwie wieder loswerden wollte von den anderen Geräten, dann musste man den Fotostream komplett leerkratzen, weil es keine Möglichkeit gab, ein einzelnes Foto loszuwerden. Hier in der iOS 5.1 Beta 2 gibt es da jetzt wohl erstmals eine Funktion, die das können soll. Ja, schön. Was hat euch da so lange gebraucht? Eigentlich ist das eine Funktion, bei der ich erwarten würde, dass die fast komplett nur auf Serverseite Auswirkungen hätte haben sollen. Na gut, ein bisschen Infrastruktur in einem iOS wäre noch nett. Aber ja. So, dann gibt es ein Geheimnis, weil nämlich ja in iOS-Beta-Versionen oder in iOS-Versionen irgendwelche Dateien drin liegen, die auch Device-Namen von noch nicht öffentlich bekannten Devices beinhalten. Und da ist Apple wohl dieses Mal bei der Beta 2 mal ein bisschen großzügig gewesen und hat in einer relativ bekannten Datei, die irgendwie ganz gerne beguckt wird, nämlich USB Device Configuration Plist, einfach mal ein paar mehr Einträge reingefurzt. So frei nach dem Motto, sie haben iPhone 10,2, iPad 7,3 und was weiß ich nicht. Also Geräte, die selbst die Gerüchterstatter noch nicht behauptet haben, dass es da irgendwas gäbe, haben sie da einfach mal Platzhalter für vorgesehen, sodass es jetzt etwas schwieriger werden sollte, rauszufinden, welche von den Einträgen denn jetzt eigentlich mit echten Geräten schon korrespondieren, wo es schon Geräte gibt, die die Software draufgenagelt bekommen könnten und was einfach nur dazu da ist, die Gerüchterstatter halt mal durcheinander zu bringen. Angefangen hätten sie wohl angeblich in 5.1 Beta 1, aber eben diese eine Datei, die alle immer wieder gerne begucken, die hätten sie da noch nicht angefasst. Jetzt ist es da halt aufgetaucht, da haben jetzt auch die Gerüchterstatter mitgekriegt. Huch! Apple hat mitbekommen, wo wir immer gucken. Verdammt, hätten wir aus den Screenshots das mal rausnehmen sollen. Wobei es jetzt auch irgendwo Meldungen gab. Ja, aber hier, da gibt es irgendwie den und den Eintrag und der zeigt darauf, dass das tatsächlich echte Devices sind. Ja, wetten, dass dann beim nächsten Beta alles echte Devices zu sein scheinen? Macht das laut genug und Apple macht da über lustige Eintragungen rein. Also, ja. Und wird jetzt ein bisschen schwieriger für die Gerüchterstatter, aus den Dateien rauszufrickeln, wo dann überall Devices rumliegen. Aber ist mir am Dienstag hier in die Finger gefallen. Dann gibt es ein Retina MacBook Pro Gerücht, das nämlich Apple angeblich im zweiten Quartal nächstes Jahr mit einer Retina Display Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln ein MacBook Pro auf den Markt bringen wollen würde. Und Retina-Display heißt ja, dass sie die vierfache Auflösung fahren, beziehungsweise eine deutlich höhere Auflösung fahren als vorher. Dabei aber nicht die Bilder entsprechend kleiner machen, sondern entsprechend höher aufgelöst. Was dann effektiv hieße, sie hätten dann da mal was möglicherweise die MacBook Pro-Linie dann doch wieder von den MacBook Airs distanzieren könnte. Weil das Gerücht vom 15-Zoll MacBook Air steht ja da auch immer noch in der Gerüchteschlange und wartet drauf, dass es entweder sich realisiert oder als genau das geurteilt wird, was es im Moment noch ist, ein Gerücht. Und ja, es ist jetzt auch wieder DigiTimes, die da berichtet haben am Mittwoch, dass also Apples new Retina Display MacBook Pro Lineup expected to set off a new round of competition for panel specifications in the notebook industry. Also klar, wenn Apple den Schritt geht, dann werden andere Notebook-Hersteller plötzlich das Problem haben, dass sie mit ihren relativ geringen Auflösungen dann nicht mehr so richtig konkurrieren können. Ja, ich meine, Gott, ich hatte jetzt beim Mobilrechner noch nie das Problem, dass mir die Pixel irgendwie zu groß gewesen wären. Aber gut, ich hatte auch bei den iPhones nie das Problem, dass mir die Pixel zu groß wären, bevor das Retina-Display ja letztes Jahr rauskam am OP-Tag. Von daher, ja, also das ist jetzt das, wo die Gerüchterstatter, ich weiß gar nicht, könnte sogar Gruber gewesen sein, wo dann jedenfalls irgendwo ich gelesen hatte, ja, das könnte dann der Unterschied zwischen der Nicht-Pro und der Pro-Linie sein. Ja, Gott, ich nehme es jetzt erstmal hin und sage, ja, ein hübsches Gerücht, sieht nett aus, ob ich mir dann so ein Gerät kaufen will, ist dann noch die andere spannende Frage. Also ob es mir Geld wert ist. Was mir eher Geld wert wäre, wäre eine beleuchtete Tastatur bei einem MacBook Air. Aber ja. So, dann gibt es Jawoja. Zum zweiten Mal hat die US-Firma Cast Software Unternehmenssoftware unter anderem in Hinblick auf Sicherheit, Leistung und Wartbarkeit untersucht. Dabei kamen 745 Anwendungen mit 365 Millionen Zeilen Code aus 160 Organisationen auf den Prüfstand. Und Ergebnis ist, J2EE-Anwendungen machen mit knapp 46% den Löwenanteil der untersuchten Programme aus, gefolgt von 16%, die verschiedene Techniken mischen, bla 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 bla. Und jedenfalls Ergebnis in kurz zusammengefasst, irgendwie Java-Anwendungen wären teurer als COBOL-Anwendungen zur Wartung. Ja, genau. Während COBOL- und ABAP-Anwendungen sehr niedrige Werte haben, dazu dürfte auch beitragen, dass COBOL-Programme im Durchschnitt wesentlich älter sind als etwa in .NET oder Java geschriebene, sodass viele Bugs bereits entdeckt und beseitigt sind. Och, beseitigt nicht unbedingt, aber ja. Na, also ja, Java-Anwendungen wären teurer als COBOL-Anwendungen, was allerdings irgendwie so in der Kategorie, ja Gott, es kommt auf die Metriken an, nachdem man da misst. Na, also plus, was man halt vergleicht, ist ohnehin nur begrenzt vergleichbar. Da habe ich irgendwie eine Banksoftware, die ist halt vor 10 Jahren geschrieben worden und seitdem ist alles, was irgendwie aussah wie ein Bug, schon irgendwo aufgetreten und beseitigt worden. Und dann habe ich da irgendwie was, das ist gerade mal ein halbes Jahr alt, geschrieben, dann nicht mehr unbedingt in COBOL, weil COBOL kann ja kaum jemand. Mal davon abgesehen, COBOL will auch kaum jemand. Also wenn es ihr mich fragt, ich will kein COBOL. Und ja, also ne, gibt es da also irgendwie so ein Pseudo-Untersuchungsergebnis. Habe ich mir am letzten Freitag aus dem Heise-Ticker rausgeklaut. Dann gibt's Trulse Cloud, auch vom letzten Freitag. Die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ilse Aigner, CSU, will die Anbieter von Cloud-Diensten laut einem Zeitungsbericht zu hohen Sicherheitsstandards verpflichten. Unternehmen, die Cloud Computing anbieten, müssen die Daten zusätzlich so gut absichern, dass ein Zugriff durch Unbefugte ausgeschlossen ist, sagte Aigner dem Handelsblatt. Besonders gefordert seien große Unternehmen, die viele Kundendaten verarbeiten. Diese sollten Clouds nur sehr restriktiv und nur nach eingehenden Sicherheitsprüfungen nutzen. Stellt sich mir spontan mal die Frage, hat eigentlich Trulse Aigner mal irgendwann ihre fette Fresse aufgemacht zu den Psychiatriedaten, die im Netz rumstanden? Nicht, dass ich wüsste, ne? Weil jetzt war ich, als ich auch schon wieder in Sachen Facebook aus dem Fenster gehängt hatte. Und ich habe dem ja aufgegeben, er soll gefälligst sich erst dann wieder aus dem Fenster hängen, wenn die Psychiatriedaten geklärt sind. Oder anders ausgedrückt, er hat sich nicht dran gehalten, Kopf ab. Ja, wo war ich? Hüstel. Einige Anbieter versprechen, die Kundendaten nur auf europäischen oder deutschen Servern zu lagern, wo diese strengeren Datenschutzregeln unterlägen als in den USA. Wenn wir dann schon mal dabei sind, irgendwie auf die Server sind aber im Ausland hinzuweisen, da gibt's so ein landeskriminelles Amt aus Bayern. Frau Aigner, Sie kommen doch von da. Was abgeschnorchelte Daten von mindestens dem Rechner von dem Menschen da aus Landshut in die USA gelitten hat. Ja, Frau Aigner, Clouds sind böse. Möchten Sie nicht vielleicht erst mal in Ihrem eigenen Heimatbundesland das landeskriminelle Amt darauf hinweisen, dass es übrigens nicht kundenfreundlich ist, wenn die Daten in einer US-Cloud verstecken? Nein? Ich finde die Frau einfach nur lächerlich, ich weiß auch nicht. Und das liegt nicht nur an dem, wie sie sich dann da so verhält, sondern auch das, was sie so von sich gibt. Na, hier X-Payer fällt mir da so spontan noch ein. Ja, ja. Und jedenfalls, also Aigner schwafelt da irgendwie rum von wegen, ja, und Clouds und bla, und das ist ja so wichtig und bla und Fasel. Ja, ich bin mir fast sicher, dass sie den Begriff Cloud immer noch nicht verstanden hat und auch noch keine Ahnung hat, wovon sie da redet, aber sie macht erstmal die Klappe auf und es kommen Töne raus und am Ende gibt es Leute, die glauben, sie hätte was Gutes getan. Ich bin da allerdings keiner von. Das reicht Aigner allerdings nicht. Sie setzte dabei auf die EU-Kommission, die im Januar neue Vorschläge zum Datenschutz vorlegen will. Auf der anderen Seite haben wir dann immer noch die Vorratsdatenspeicherung. Ne? Ich meine, hallo? Solange es eine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung gibt, braucht die EU-Kommission nicht sich irgendwie als Datenschutzhafen hinstellen. Weil solange ist die nämlich unglaubwürdig. Es regnet ja doch schon. Ich finde das doof. Kann der Regen wieder nicht verschwinden? Ja, also, ne, Aigner macht da mal, tut da mal so, als würde sie was tun. So, dann gibt's Web Open Source, weil nämlich WebOS soll jetzt Open Source werden, ist auch eine Info stand Freitag. HP hat jetzt beschieden, dass man also WBOS dann doch irgendwie mal öffnen wollte, was dann, wenn sie es konsequent machen, zu dem Ergebnis führen könnte, dass WebOS offener sein könnte als Android. Weil wenn von WebOS der gesamte Source komplett mit allem, was dabei war, offen liegen würde, das wäre mehr als bei Android im Moment zeitnah immer verfügbar ist. Gut, Android wird im Gegensatz zu WebOS auch noch aktiv weiterentwickelt. Von daher könnte locker sein, dass das ein Vorteil ist, der dann nur ganz kurz hält. Beziehungsweise die Frage wäre halt, hat an WebOS nach dem letzten offiziellen Release noch irgendwie groß was an Änderungen stattgefunden? Also haben die Entwickler weiterentwickelt? Aber ja. Oder hier, wie heißt es formuliert? Nachdem die Entscheidung über die Zukunft von WebOS schon mehrfach vertagt worden war, hatte die neue Chefin von Hewlett-Packard, Meg Whitman, ihre Pläne für die angeschlagene Mobilplattform vorgestellt. Weil sich offenbar kein Käufer für WebOS gefunden hat, übergibt HP das komplette Betriebssystem an die Open-Source-Community und setzt auf die Kreativität der Community, um die Entwicklung der Next-Generation-Webcentric-Plattform zu beschleunigen. Das Entwicklerblog steht interessierten Programmierern für den Ideenaustausch offen, erklärte Whitman. Das Unternehmen will sich weiterhin aktiv an der Entwicklung beteiligen und WebOS unterstützen. Um eine Fragmentierung zu vermeiden, will HP die Koordination der Open-Source-Entwicklung übernehmen. Mit Blick auf die Gerätehersteller pries Whitman WebOS als das einzige von Grund auf mobile, skalierbare und mit der Cloud verknüpfte System an. Naja, also da können mindestens Android könnte sich da auf die Füße getreten fühlen. Was aber tendenziell auch die Absicht sein könnte. Äußerte sich aber weder zu etwaigen Partnern noch eigenen Plänen für WebOS-Smartphones oder Tablets. Oder anders ausgedrückt, dass wenn es nur die Software in offen gibt, dann haben wir halt eine Software, für die es keine Hardware gibt. Eine Software ohne Hardware ist allerdings nicht so richtig viel wert. Von daher. In einer kurzen FAQ heißt es lediglich, dass HP Geräte von Drittanbietern erwartet, wenn WebOS als Open-Source-Alternative im Markt Fahrt aufnimmt. Nun hat dummerweise WebOS auch als System, während es noch nur von Palm bzw. HP unterstützt wurde, nie Fahrt aufgenommen. Es gab zwar viele Leute, die meinen, das sei irgendwie das bessere Betriebssystem und wäre ein ernsthafter Konkurrent zu iPhone OS oder iOS, aber irgendwie ist es ja nie abgehoben. Das hat ja einen Grund, dass es auf dem Markt nicht vertreten ist in ernsthaften Stückzahlen. Aber hey. Und HP selbst will prüfen, ob WebOS künftig für eigene Geräte in Frage kommt, betont aber auch, dass es ebenso andere Systeme ausloten wird. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Newsdienst The Verge äußerte sich Whitman hingegen etwas konkreter. HP entwickle weiterhin WebOS-Hardware, könne aber nicht sagen, ob diese 2012 oder später auf den Markt kommen werde. Auf die Nachfrage, ob es dabei um Drucker, Smartphones oder Tablets ginge, ließ sie durchblicken, dass es in der näheren Zukunft wohl am ehesten Tablets sein werden. Von Smartphones werde HP hingegen die Finger lassen. Aha, interessant. Nun ist dummerweise bei HP, ne, da gab es doch mal dieses eine Touchpad, hieß es, glaube ich. Ist erstens nicht groß abgehoben und zweitens noch nicht mal 2 Monate nach dem Start schon wieder eingestampft worden. Und wird jetzt nur noch als Restposten immer wieder mal verkauft. Wobei irgendwie erstaunlich viele Restposten davon aufgetaucht sind. Aber ja. Neben WebOS selbst will HP auch das mit WebOS 3.0 eingeführte und inzwischen auch unter WebOS 2.x unterstützte Anwendungsframework Enyo freigeben. Dies allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Enyo setzt maßgeblich auf aktuelle Webtechniken. Bleibt die Frage, welche Auswirkungen HPs Ankündigung hat. Wie hieß es in einem Twitter-Beitrag so schön? Schrödingers Plattform. WebOS ist augenscheinlich sowohl tot als auch lebendig und eine Katze. Ja, also die Frage, die es halt aufwirft, ist erstens, wie ist es mit Geräten, die es jetzt schon gibt? Also die einigen Geräte, die es ja gibt. Ja, also ob da irgendwie jetzt die bisherigen Gerätebesitzer noch irgendwas von haben. Plus, wie geht's halt weiter? Toll, jetzt reagiert das Dings hier nicht auf den Druck. Na, also, geht doch. So. Genau, Neues aus dem Space. Da gab es am Samstag früh eine NASA-Ankündigung, weil nämlich 2012 erstmals ein privates Unternehmen einen Versorgungsflug zur internationalen Raumstation unternehmen soll. Die US-Weltraumbehörde NASA teilte mit, die unbemannte Kapsel der Firma SpaceX soll am 7. Februar starten und Nachschub zur ISS bringen. NASA-Vizechefin Garva sprach von einer neuen Ära der kommerziellen Frachtanlieferung. SpaceX hatte vor einem Jahr als erstes privates Unternehmen eine Raumkapsel in den Orbit geschickt und erfolgreich auf die Erde zurückgebracht. So, das ist erstmal nur eine Ankündigung, aber immerhin. So, dann gibt es von Mittwoch die Meldung, dass Russland jetzt ganz offiziell die Marssonde Phobos Grund aufgegeben hat, weil der Chefkonstrukteur Viktor Tschartow sagte der Nachrichtenagentur RIA Novosti, was das Hauptziel der Mission angehe, sei die Sonde verloren. Bis sie in den dichten Schichten der Atmosphäre verglühe, werde aber weiter versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Die war ja am 9. November gestartet und irgendwie nie aus der Erdumlaufbahn rausgekommen, weil da zwei eigentlich geplante Triebwerksstarts nicht stattgefunden hatten. So, und jetzt ist das Ding also nicht nur dabei zu zerbröseln, sondern ist jetzt offiziell aufgegeben und wird dann in näherer Zukunft in der Atmosphäre verglühen. Nicht schön, aber selten. So, MSL misst dann übrigens schon, ist mir vor 2 Tagen in die Finger gefallen, weil der Mars Rover Curiosity hat ein Strahlenmessgerät mit an Bord, was auch dafür gedacht ist, unterwegs schon mal die Strahlung von innerhalb eines Raumfahrzeuges messen zu können. Und die Idee dabei ist halt nicht nackt irgendwo draußen im Weltall zu messen, sondern mit einer kleinen Umhüllung drumherum, um rauszufinden, wie sieht eigentlich die Strahlung jetzt so aus, wenn man so ein bisschen Schutz hat. Da ist wohl die Idee die, dass die Wissenschaftler eben genauer wissen wollen, ob auf irgendwie eine bemannte Mission größere Strahlenmengen zu kämen. Und damit ist Mars Science Lab alias Curiosity jetzt schon in der wissenschaftlichen Phase der Mission angekommen. Obwohl es ja noch Monate dauern wird, bis der Rover dann den Mars erreicht. So, dann gab es bei Immobilien-Scout24 ein Leck. Das habe ich hier am Montag, ist das glaube ich, bei Heise geklaut. Das größte Online-Immobilienportal Deutschlands, Immobilien-Scout24, ist nach Angaben des Betreibers Opfer eines Angriffs geworden. Bei einem unbefugten Zugriff auf die Datensysteme seien nach derzeitigem Kenntnisstand Firmennamen, Kontaktdaten sowie interne Registrierungsnummern von Anbietern durch Dritte kopiert worden. Laut einer Mitteilung soll es sich dabei jedoch nur um Daten handeln, die ohnehin größtenteils in den Exposés der Website veröffentlicht sind. Passwörter, Bank- und Zahlungsdaten seien nicht betroffen. Dennoch rät Immobilien-Scout seinen Nutzern vorsorglich zu einem Passwortwechsel. 11 Uhr, schon wieder Augentropfenzeit. Momentchen. So, wo war ich? Der unbefugte Zugriff erfolgte über das Internet. Weitere Angaben. Angebote wie Autoscout24, Elektronik-Scout24, Finanzscout24, Friendscout24, Jobscout24 und Treffelscout24 wären nicht betroffen. In der Vergangenheit wurde der Diebstahl derartiger Daten für personalisierte Spam-Mails verwendet. Eine vermeintliche Mail mit einer vorgeblichen Rechnung von Immobilien-Scout24 erzeugte bei Kunden vermutlich weniger Misstrauen als der Empfang anderer gefälschter Mails. Das Motiv ist jedoch immer dasselbe, die Infektion eines PCs mit einem Trojaner etwa über eine als PDF getarnte in Wirklichkeit. Getarnte Dings. Bla. Ja, also wie auch immer, jedenfalls Immobilien-Scout24 hat da einen Einbruch gehabt. Dann gibt es eine Meldung von Montag, die mir bei Boing Boing begegnet ist. FBIQ. Weil nämlich das FBI am Wochenende zugegeben hat, auch Daten von CarrierIQ genutzt zu haben. Ah, hups. Ich hatte ja eigentlich gerade gedacht, dieser Carrier-IQ-Krams, der wäre vielleicht einfach ein bisschen zu aufgeblasen. Aber wenn das FBI da auch noch dran rumgeschnorchelt hat, dann steht zumindest zu vermuten, dass nicht nur wohlmeinende Leute Zugriff auf die Daten hatten. Motorflugzeug. Hatte ich in Teil 2 jetzt ein Motorflugzeug? Ja, also responding to a Freedom of Information Act request filed by MacRock, the FBI said that it held relevant records, but that their release could interfere with pending or prospective law enforcement proceedings. The request asked for manuals, documents and other written guidance used to access or analyze data gathered by programs developed or deployed by CarrierIQ. Oder anders ausgedrückt, das FBI hat auf CarrierIQ-Daten zugegriffen, haben sie zugegeben. Womit dann die Vermutung, dass CarrierIQ wirklich nur harmlose und für die Carrier allein interessante Daten gehabt hätte, sagen wir mal so ein bisschen in Zweifel gezogen werden kann. Huch. Na, wie gesagt, ich hatte eigentlich gerade gedacht, das Ding wäre einfach nur aufgeblasen gewesen und einfach nur so von wegen, ja, die haben die Daten ja gar nicht nach Hause geschickt. Aber was jetzt auch noch zwischendurch rauskam, irgendwie mussten sie zugeben, ja, durch einen Fehler wären ihnen wohl auch SMS zugegangen, die ihnen eigentlich hätten gar nicht zugehen sollen. Motorflugzeug. Ja, ist ja gut. Mann. Du willst ja nur den Podcast. Also ja, also das FBI hat da jedenfalls auch noch auf Daten zugegriffen, was dann die Frage aufwirft, auf was für Daten konnte das FBI denn zugreifen? Carrier IQ hat ja immer betont, dass sie sowieso nur ganz wenig und nur für die Carrier interessante Daten ausleiten würden. Ja, so frei nach dem Motto, ja, also da und da hat das Telefon von Benutzer, wissen wir nicht, einen Anruf unterbrochen, weil das Netz weggebröselt ist. Das wird's FBI nicht interessieren. Würde ich mal so vermuten. Na, von daher, interessant. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Am Mittwoch habe ich mir das Higgs-Date reingeklebt, weil da war ja die große, groß angekündigte Veranstaltung LHC-Experimente verkünden. Und was sie verkündet haben, war das überhaupt noch am Mittwoch, war das nicht am Dienstag? Also jedenfalls, was sie verkündet haben, ist, ja, sie haben also sowohl Atlas als auch CMS, die zwei großen Experimente am LHC, haben jedenfalls in ihren Daten nachgeguckt und sie haben beide nicht das Higgs nachweisen können, sondern sie haben beide nur Hinweise auf irgendwo im Bereich ungefähr 125 GeV, Gigaelektronenvolt, haben sie Dinge, die aussehen, als könnten sie möglicherweise mal zum Higgs werden, aber was sie in dem Energiefenster da an Daten haben, das reicht noch nicht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist das Higgs, sondern das reicht nur, um zu sagen, es könnte ein Higgs werden. Also sie haben irgendwie die höchste Signifikanz, waren irgendwie 3, Quietsch Sigma. Sie brauchen aber für ein offizielles Ergebnis 5, Quietsch Sigma oder 5 Sigma. Und das haben sie halt längst noch nicht erreicht. Sie haben also jetzt nur starke Hinweise. Es könnte sein, dass sie das Higgs haben. Und die begründete Hoffnung, dass wenn sie nächstes Jahr am Jahresende die Daten auswerten, sie genügend Daten zusammen haben, um entweder sagen zu können, ja, das ist das Higgs oder nein, das kann das Higgs nicht sein. So, von daher, es hat sich eigentlich überhaupt nichts an der Situation geändert. Wir wissen nichts Genaues und die Gerüchte waren vorher schon ziemlich gut an der Ecke. Also die Vermutung, dass da nach allem, was da vorher bekannt war, vielleicht irgendwie, aber noch längst nicht relevant genug rauskommen würde, dass, ja. Von daher müssen sie jetzt das nächste Jahr mit dem LHC noch abwarten. Was jetzt aber eben, dadurch, dass ja die Weihnachtspause bei denen schon angefangen hat, dauert das jetzt bis schätzonometrisch, wenn dieses Jahr irgendwie eine Vorlage fürs nächste Jahr ist, bis Ende Februar. Bis es halt wieder offiziell losgeht. So, Neues von der Mafia. Da gibt es erstmal Strike-Verlangen. Aus der Medienbranche ertönte weiterhin der Appell an den Gesetzgeber gegen illegale Dovenloarts. Mit einem System der abgestuften Erwiderung und Sanktionen bis zur Sperrung des Internetanschlusses vorzugehen. Wobei, lustige Nebenbeimeldung, die habe ich hier gar nicht drin, aber lustige Nebenbeimeldung. Es gibt jetzt irgendwie eine Webseite, auf der man rausfinden kann, welche IP-Adressen was bei BitTorrent getauscht haben könnten. Wo auch eine IP-Adresse aus dem Élysée-Palast auftauchte, oder IP-Adressen aus dem Élysée-Palast, also von Herrn Sarkozy, auftauchten. 6 Stück Dateien sollen die getauscht haben. 3 Strikes Hadopi haben sie in Frankreich, von daher, Herr Sarkozy, Ihr Internetanschluss ist weg. Ahem. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Kommen Sie in einem Jahr wieder. Vielleicht kriegen Sie dann Internet. Aber ja, Hüstel. So, und jedenfalls in vielen Ländern seien entsprechende Mechanismen ohne Datenschutzbedenken eingerichtet worden, erklärte Olivia Regnier, Leiterin des EU-Büros des Internationalen Verbands der Musikindustrie IFPI, am Dienstag auf einer Veranstaltung des Bundesverbands Musikindustrie BVMI in Berlin. In Frankreich etwa habe die Zahl der Nutzer legaler Plattformen nach Inkrafttreten des umstrittenen Hadopi-Gesetzes schier verdoppelt. Aber sich dort und in anderen Staaten mit vergleichbaren Regelungen wie Großbritannien, Neuseeland und Südkorea gebe es kaum Beschwerden und nur geringen gesellschaftlichen Widerstand gegen ein entsprechendes System, führte die Lobbyisten aus. Die Bundesregierung forderte sie daher auf, einen ganzheitlichen Ansatz bei der Bekämpfung der Piraterie zu wählen und das Thema ernsthaft zu verfolgen. Mir ist jetzt schon schlecht. Die schwarz-gelbe Koalition verabredete zum Start ihrer Zusammenarbeit, keine Initiativen für Urheberrechtsverletzungen ergreifen. Für gesetzliche Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ergreifen. Hä? Was? Das hat nicht Sinn. Egal. Und SLS lehnt auch den Versand von Warnhinweisen an Copyright-Sünder aufgrund der damit verknüpften Verstöße gegen Datenschutzvorschriften ab. Und dann hatte Siegfried Kauder, sich hingestellt und verkündet, ja, aber auch die Drosselung der Zugangsgeschwindigkeit wäre eine Option. Siegfried Kauder war, glaube ich, die dumme Pfeife, also die dumme Pfeife von den zwei Kaudern, der ja schon mal meinte, ja, einen Monat das Internet wegnehmen wäre aber in Ordnung. Herr Kauder, wenn ich etwas bezahle, na, also nehmen wir mal ein dummes Beispiel aus der nicht-digitalen Welt. Herr Kauder wird dabei erwischt, wie er zu schnell fährt, beziehungsweise sein Auto wird dabei erwischt, dass es zu schnell bei einer Polizeikontrolle geblitzt wird. Der Fahrer ist leider nicht identifizierbar, so wie das ja häufiger mal der Fall sein kann. Und das nächste Mal, wenn Herr Kauder dann an einer Tankstelle seinen Tank füllen will, darf er das Doppelte bezahlen von dem, was er normalerweise bezahlen würde, weil es könnte ja sein, dass er zu schnell gefahren wäre. Ob der Herr Kauder das dann lustig fände? Na, beziehungsweise die Tankmenge wird einfach reduziert, er kriegt halt nur die halbe Menge zum Preis. Huch! Na, da wird dem auch irgendwie klar werden, dass das keinen Sinn macht. Aber hey, na, in Sachen Internet hängen diese dummen Pfeifen sich mal wieder ganz weit aus dem Fenster, verkünden Dinge, von denen sie keine Ahnung haben. Gah. Aber ich darf mich hier nicht weiter aufregen, weil ich habe die halbe Stunde schon überschritten. Da hat auch der Napster-Chef noch für Internet-Sperren plädiert. Mit Hadoopi hätten wir unsere Umsätze verdoppeln können. Blablub. Die haben alle noch nicht begriffen, dass das, was sie verlangen, ihnen übrigens nicht helfen wird. Ja, weil in Frankreich mag ja sein, dass es mehr Leute gibt, die irgendwelche legalen Angebote benutzen. Ob sie allerdings so viel mehr Geld damit umsetzen, darf bezweifelt werden. Weil wenn in der Wirtschaft nicht mehr Geld drin ist, dann werden die Leute nicht mehr Geld ausgeben für irgendwas. Ja, plus die Nutzer sind halt von irgendwelchen Peer-to-Peer-Tauschbörsen weg und haben jetzt irgendwelche Download-Seiten. Huch. Und was es dann auch gibt, die EU bzw. der Rat der Europäischen Union soll angeblich, ich habe es jetzt allerdings noch nicht als offizielle Meldung irgendwo getroffen, am Mittwoch den ACTA-Vertrag unterschrieben haben. Auch der muss erst noch durchs Europäische Parlament, so ähnlich wie die PNR-Daten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es da abgelehnt wird, ist doch zu gering, als dass ich daran glauben will. Von daher hoch, die ACTA-Scheiße kommt dann auch noch. Plus, was es dann auch noch gibt, ein vor allen Dingen von den US-Medien gerade überaus spannend beäugtes Behaken zwischen einer Seite Mega Upload und Universal Music Group. Universal Music Group, beziehungsweise Mega Upload hatte irgendwie ein Werbevideo mit diversen Künstlern, die da irgendwie was für Mega Upload gesagt oder gesungen oder was weiß ich nicht haben. Und das hatten die bei YouTube hochgeladen. Und sie selber haben auch gesagt, ja, wir haben also alle Rechte, wir haben mit allen Künstlern Verträge abgeschlossen, dass wir das hier tun dürfen. So, und daraufhin gab es dann bei YouTube einen Takedown-Request von Universal. So von wegen, nein, wir halten das Urheberrecht an irgendwas da dran. Und da hat dann Mega Upload das getan, was man nach DMCA tun darf. Hat nämlich gesagt, nee, das bestreiten wir, dass ihr das Urheberrecht haltet, wir haben hier alle Verträge. Zack, war das Video wieder da, zack, war es wieder unten. Universal Music Group hat jetzt sich inzwischen wohl irgendwie verkündet, sie hätten ein geheimes Abkommen mit YouTube. Sie dürften alles aus dem Internet löschen, auch Sachen, an denen sie keine Rechte halten. Hä? Was? Na, also das kommt dabei raus, wenn man so eine DMCA-Scheiße hat und dann irgendein Musikverlag sich plötzlich Rechte anmaßt, die er nicht hat. Na, also ich gehe auch immer noch davon aus, wenn die Mega-Upload-Leute sagen, ja, wir haben mit allen Leuten, die in dem Video auftauchen, alle Leute, die daran beteiligt waren, genügend Verträge, dass wir sämtliche Rechte daran halten, die wir halten müssen, um das Video bei YouTube hochladen zu dürfen. Na, das ist auch was Universal irgendwie nicht sauber bestritten kriegt. Nein, aber es gäbe noch irgendwie, und von dem Künstler, da dürfte jede Lautäußerung, an der halten wir sämtliche Rechte. Wie soll das gehen? Na? Also die Geschichte, die verspricht auch noch spannend zu werden. Ist allerdings in Deutschland nicht groß durch die Nachrichten getragen worden, sondern schwappen immer nur aus USA entgegen. So, und genau, zum Schluss habe ich dann hier auch noch den Punkt Augdate drinne. Weil es gibt so zwei Dinge, die ich noch erwähnen wollte, beziehungsweise drei. Also erstmal überhaupt die Geschichte, was ist eigentlich letzte Woche gewesen? Naja, letzte Woche ist genau das passiert, was ich schon befürchtet hatte. Ich war am Dienstag in der Krankenhausambulanz und da hieß es dann, ja, muss operiert werden. Ist zwar nicht dringend, aber ich habe gesagt, Moment, nicht dringend ist mir egal, ich will nicht vorher warten müssen. Mein Wunsch, so schnell rein, so schnell operieren wie irgend möglich, dann habe ich es nämlich hinter mir. Und mein Wunsch wurde mir dann erfüllt. Ich durfte dann am Mittwoch stationär aufgenommen werden. Donnerstag war die OP. Was ich nebenbei im Krankenhaus-Tagebuch-Podcast völlig blödfugig als Datum genannt habe, das war natürlich nicht der 12.12., sondern es war der 8.12. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe, mich so gründlich im Datum zu vertun, aber ja. Und dann bin ich am Dienstag früh halt auch wieder rausgekommen, konnte danach dann den Podcast veröffentlichen, der jetzt halt ein bisschen weit hinten liegt, aber hey, dafür habt ihr dann ein bisschen was an Weihnachten ranzuhören. Und ich habe jetzt das Problem, dass ich den Komfort 297, der ursprünglich mal als Einteiler geplant war, jetzt nicht als Einteiler ausführen kann, weil, dann würde ich mir die Liste im Feed ein bisschen falsch schieben. Aber ja, so, und dann gibt's noch zwei Dinge, die mir danach, nach der OP jetzt auch noch aufgefallen sind. Erstens, seit ich wieder zu Hause bin, fällt es mir überhaupt erst auf, das linke Auge hat ein ziemliches Geschmier drauf. Also das sieht alles extrem neblig, extrem unscharf. Was so weit ging, dass ich am Mittwoch früh dann erstmal, nur um sicher zu gehen, dass es nicht schlimmer ist als im Krankenhaus, nochmal ins Krankenhaus gefahren bin und eine von den Stationsuhren beäugt habe. Weil bei denen wusste ich ja, wenn ich mich da hinstelle und die Uhr ablesen kann, ist alles in Ordnung. Dann habe ich mich da hingestellt und konnte die Uhr ablesen und habe gesagt, okay, das Geschmier muss im Krankenhaus auch schon gewesen sein. Die mich damit entlassen, das ist kein neues Problem. Plus, was mir jetzt dann gestern auch noch aufgefallen ist, wenn ich das Auge anleuchte und videografiere, dann gibt es da so einen kleinen schwarzen Punkt vorne am Auge. Kleiner schwarzer Punkt vorne am Auge gehört irgendwie tendenziell da nicht hin. Ich sehe den aber von innen auch nicht. Von daher weiß ich nicht, was der ist. Plus, was mir noch eingefallen ist, was ich im Krankenhaus OP-Podcast Tagebuch nicht untergebracht hatte, was mir aber trotzdem wert ist, erwähnt zu werden. Ich hatte ja vorher vermutet, dass wenn der Anästhesist reinkommt, ich dann wieder nervös werden würde. Und genau das ist nämlich auch nicht passiert. Also ich war nicht nur am OP-Tag selber erstaunlich ruhig, sondern auch den Tag vorher, als der Anästhesist reinkam. Ja, der kam rein, da war ich erstmal leicht aufgeregt, aber das ging dann ganz schnell wieder. Also ist was, das habe ich mir jetzt vorgenommen, wenn dann die nächste OP kommt, dann will ich das wieder so ähnlich handhaben. Das hat ganz gut funktioniert. Plus meine OP-Vorbereitungscheckliste war gut genug, dass ich jetzt immer noch nichts gefunden habe, was ich daran verbessern könnte. So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es Opened Paradise, den vierten Titel aus dem Album Occult, Prayers for the Damned. 6 Minuten 45 ist der lang. Gefunden bei Magnatune.com, damals, als man bei Magnatune.com auch noch runterladen konnte, ohne vorher bezahlt haben zu müssen. Gefolgt von Jonathan Ives, Tribute to Steve Jobs. 7 Minuten 29 ist das lang und dürfte von der Apple-internen Veranstaltung gewesen sein, als sie sich offiziell von Steve verabschiedet haben, beziehungsweise ihm gedacht haben, seiner gedacht haben, ach, wie auch immer. Plus es fieselt. 11.17 Uhr haben wir es übrigens. So, genau, und ich sage dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr zum Beispiel einen Tweet at Kompott adressieren, mich bei Google Plus erwähnen, im compiblog.de Kompott 296 Teil 3 einen Kommentar hinterlassen oder Brieftauben kommen bei mir nicht an. Ja, und dann drohe ich damit, dass ich voraussichtlich unter Umständen eventuell nächste Woche wieder etwas aufnehmen könnte und dann auch etwas zeitnäher veröffentlichen als die letzte Woche und diese Woche. Da plane ich jedenfalls jetzt wieder mit normalen Podcasts, vorausgesetzt, dass nichts dazwischen kommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Prayers for the Damned von Opened Paradise und dem Johnny Ive'schen Steve Jobs Tribut. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Enjoy.
Now, Steve used to say to me, and he used to say this a lot, "Hey, Johnny, here's a dopey idea." And sometimes they were really dopey. Sometimes they were truly dreadful. But sometimes they took the air from the room and they left us both completely silent. Bold, crazy, magnificent ideas. Or quiet, simple ones, which in their subtlety, their detail, they were utterly profound. And just as Steve loved ideas and loved making stuff, he treated the process of creativity with a rare and a wonderful reverence. You see, I think he, better than anyone, understood that while ideas ultimately can be so powerful, they begin as fragile, barely formed thoughts, so easily missed, so easily compromised, so easily just squished. You know, I love the way that he listened so intently. I loved his perception, his remarkable sensitivity, and his surgically precise opinion. I really believe there was a beauty in how singular, how keen his insight was, even though sometimes it could sting. As I'm sure many of you know, Steve didn't confine his sense of excellence to making products. You know, when we traveled together, we would check in, and I'd go up to my room, and I'd leave my bags very neatly by the door, and I wouldn't unpack. And I would go and sit on the bed. I would go and sit on the bed next to the phone. And I would wait for the inevitable phone call. "Hey, Johnny, this hotel sucks. Let's go." He used to joke that the lunatics had taken over the asylum as we shared a giddy excitement, spending months and months working on a part of a product that nobody would ever see. Well, not with their eyes. But we did it because we really believed that it was right, because we cared. He believed that there was a gravity, almost a sense of civic responsibility, to care way beyond any sort of functional imperative. Now, while the work hopefully appeared inevitable, appeared simple and easy, it really cost. It cost us all, didn't it? But you know what? It cost him most. He cared the most. He worried the most deeply. He constantly questioned, "Is this good enough? Is this right?" And despite all his successes, all his achievements, he never presumed, he never assumed that we would get there in the end. When the ideas didn't come, and when the prototypes failed, it was with great intent, with faith, he decided to believe we would eventually make something great. But the joy of getting there, I loved his enthusiasm, his simple delight, often I think mixed with some relief. But that, yeah, we got there. We got there in the end, and it was good. You can see his smile, can't you? The celebration of making something great for everybody. Enjoying the defeat of cynicism. The rejection of reason. The rejection of being told 100 times you can't do that. So his, I think, was a victory for beauty, for purity, and as he would say, for giving a damn. He was my closest and my most loyal friend. We worked together for nearly 15 years, and he still laughed at the way I said aluminium. For the past 2 weeks, I think we've all been struggling to find ways to say goodbye. This morning, I simply want to end by saying thank you, Steve. Thank you for your remarkable vision, which has united and inspired this extraordinary group of people. For all that we have learned from you, and for all that we will continue to learn from each other, thank you, Steve.